Liebe Gemeinde, wir sind gerade in unserer Predigtreihe Heiße Eisen. Passt ja dann auch so ein bisschen zu den sommerlichen Temperaturen, wenngleich es heute doch relativ mild ist. Und wir haben im Vorfeld zu unserer Predigtreihe Heiße Eisen in der Gemeinde gefragt, nach Themen, die euch auf der Seele brennen. Und diese Themen behandeln wir. Und eins dieser Themenwünsche war schlicht Vergebung. Ich glaube sogar, es war ein Themenwunsch aus dem Gemeindeunterricht unserer Gemeinde. Also heute geht es um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So beten wir immer wieder mit den Worten des Vaterunsers. Und ich frage dich, wann ist dir eigentlich zum letzten Mal vergeben worden? Als du ein Wort gesagt hast, das einen anderen Menschen tief verletzt hat. Als du ein sogar ernst gemeintes Versprechen nicht gehalten hast. Als du, ob mit oder ohne ausdrücklichem Willen, deinem Mitmenschen nicht hast widerfahren lassen, was ihm zugestanden hätte und was er mit gutem Recht von dir erwartet hätte. Wann hast du eigentlich zum letzten Mal vergeben? Dem, der dich enttäuscht hat, der oder die dich verletzt hat oder die oder der dich einmal versetzt hat. Auch die Jünger haben sich mit dem Thema Vergebung beschäftigt. Und ich lese aus dem Matthäusevangelium im 18. Kapitel die Verse 21 und 22. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Liebe Gemeinde, aus meiner Sicht ist schon die Frage hier falsch gestellt. Vergeben aus Berechnung? Wie oft vergibt denn Gott dir? Hast du das einmal nachgezählt? Sei ehrlich. Du darfst es für dich selber im Stillen einmal überschlagen. Wie oft brauchst du die Vergebung Gottes, der dir sagt, du hast eine zweite, eine dritte, gar eine x-te Chance verdient? So oft bist du gestolpert, so oft bist du gefallen, so oft hast du deine Versprechen nicht gehalten, mir als deinem Gott gegenüber nicht und deinen Mitmenschen gegenüber auch nicht. Ja, nicht einmal dir selber gegenüber. Und immer wieder neige ich mich dir entgegen und vergebe dir, schenke dir einen Neuanfang nach dem anderen, nagel dich nicht fest auf deine Fehler, sondern traue dir Neues, traue dir Veränderung zu. Und du? Willst du es für dich behalten, was ich dir an Chancen, an Anfängen, an Lebensräumen schenke, indem du meinst, deine Vergebung anderen gegenüber beschränken zu müssen? Glaubst du, ich schenke dir das Leben, damit du es für dich selbst behältst? Glaubst du, ich bin gnädig dir gegenüber, damit du gegenüber anderen hartherzig bist? Glaubst du, ich verschenke mich selbst an dich, damit du dich im Kreisen um dich selbst verlierst? Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, ein Gleichnis, eine Parabel. Etwas, das wir in Zeiten so mancher gekaufter Weltmeisterschaft, überschuldeter Staaten und schon fast salonfähiger Korruption und dem, was wir so im Allgemeinen Ellbogengesellschaft nennen, vielleicht sogar besser verstehen können als die Menschen, die damals um Jesus versammelt waren, als er es zum ersten Mal erzählte. Matthäus 18, die Verse 23 bis 27. Mit der Gottesherrschaft verhält es sich wie in der Geschichte von einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht, dieser namenlose Knecht. Er könnte deinen Namen tragen oder er könnte auch meinen Namen tragen. Er mag männlich gewesen sein oder weiblich, das ist eigentlich ganz egal. Denn eigentlich geht es hier ja nicht nur ums Geld. Davon hatte der König sicher genug. Und die Schulden, um die es hier geht, eine astronomisch hohe Summe. In heutigen Zahlen umgerechnet angeblich 12,5 Milliarden Euro. Das haben schlaue Leute mal ausgerechnet. Machen wir uns also gar nicht viele Gedanken darum, um was für eine Art Knecht es sich hier handelt und wie es überhaupt angehen konnte, dass er so eine astronomisch hohe Schuldensumme anhäufen konnte. Klar ist, die kann er nicht bezahlen. Die kann er auch nicht bezahlen, wenn er Frau und Kinder und alles, was er hat, verkauft. Er sitzt ein für allemal in der Schuldenfalle. Da hilft kein Berater, da hilft keine Umschuldung, da hilft auch kein Tricksen mehr. So kreativ kann man wahrscheinlich gar nicht die Bücher frisieren. Kurz und knapp, ein hoffnungsloser Fall. Und der König, er beschließt einen Schuldenschnitt, wie wir heutzutage sagen. Er erkennt die Hoffnungslosigkeit der Situation. Er fängt eben nicht an zu rechnen. Er schreibt keine Schuldenpläne. Er handelt und vergibt im wahrsten Sinne des Wortes die Schuld. Von jetzt auf gleich ist der Knecht frei. Das Leben liegt wieder wie ein weißes Blatt Papier vor ihm. Er kann neu anfangen. Die Fesseln der Schuld, die Fesseln der Schulden sind abgelegt. Er kann frei atmen, nicht gefangen in einer übermächtigen Vergangenheit. Ein Neuanfang, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten, neues Leben. Alle diejenigen, die in der letzten Zeit mit dem Rainer und mir den Taufkurs belegt haben, erinnern sich wahrscheinlich jetzt an die ein oder andere Diskussion zu dem Thema neue Chance, neues Leben in Bezug auf die Taufe. Verwirrt und ungläubig und doch erleichtert und leicht wie schon lange nicht mehr, zieht er, der Knecht, von dann. Die Freude über das neu geschlenkte Leben in seinem Gesicht, was wird er tun? Familie und Freunde zum Feiern einladen, wie wir heute beim Gemeindefest? Von der großen Güte und Barmherzigkeit des Königs erzählen? Die neu geschenkte Freiheit umsetzen in seinen Bezügen und schauen, wo auch dort neue Anfänge möglich sind? Schauen wir mal, was in der Bibel dazu steht. Matthäus 18, die Verse 28 bis 30. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Ist das denn die Möglichkeit? Hatte er nicht gerade noch, aber jetzt heillose Gier macht sich in ihm breit. Alles hat er vom König erlassen bekommen. Alles hat er vom König geschenkt bekommen. Aber alles scheint ihm nicht genug zu sein. Es muss mehr sein, immer mehr. Und so läuft er los und treibt ein, was er meint, bei anderen noch gut zu haben. Nix mit freudiger Weitergabe des Empfangenden, nix mit dem Ergreifen des Lebens, das ihm gerade geschenkt worden ist. Sofort ist er wieder im alten Trott. Sofort schaut er nur auf sich selbst und bemerkt in diesem Kreisen um sich selbst gar nicht, dass er dabei ist, alles zu verspielen. Wie kann man nur so herzlos sein? Wie kann man nur so blind sein? Wie kann man nur so undankbar sein? Wie kann man nur, aber wie hättest du dich in der Situation verhalten? Und der König, schauen wir wieder in die Bibel, die Verse 31 bis 34. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Wer kann es dem König verdenken, dass er zornig wird? So war das sicher nicht gedacht mit dem Schuldenerlass. So haben wir nicht gewettet. Ich habe dir nicht das Leben geschenkt, damit du es anderen nimmst. Ich habe dir nicht die Luft zum Atmen gegeben, damit du anderen die Kehle zuschnürst. Du hast nichts verstanden von meinem Handeln. Du hast meine Vergebung nicht nur nicht verdient, denn das könntest du ja ohnehin nicht. Du hast sie regelrecht verwirkt. Ich habe dir die Perspektiven meiner Barmherzigkeit angeboten, du bleibst aber bei deiner Hartherzigkeit. Ich habe dir Vergebung geschenkt, du bleibst bei deinem kalten Berechnen. Wenn du es nicht anders willst, raus mit dir, ab zu den Peinigern. Du wirst mir alles zurückzahlen, alles. Nicht, weil ich es will, sondern weil du mit deinem Handeln selber gezeigt hast, dass du es willst. Und Jesus schließt im Vers 35: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder und seiner Schwester. Das, ihr Lieben, ist für mich das Entscheidende des Gleichnisses. Dem Knecht wird ja gar kein Unrecht getan mit dem Handeln des Königs. Er bekommt nur, was er ohnehin verdient hätte. Und weiter, er bekommt nur, was er im Grunde selber für richtig hält. Sonst hätte er sich ja seinen Mitknechten gegenüber anders verhalten. Meiner Meinung nach sollte man nicht, wie in manchen Auslegungen zu diesem Gleichnis immer wieder zu lesen ist, gleich davon sprechen, dass mit dem strafenden König hier ein Gottesbild eingeführt werde, das dem unseren nicht mehr entspricht. Immer wieder kommt es im Matthäusevangelium ja vor, dass Gleichnisse für den einen oder anderen in der Finsternis enden, wo Heulen und Zähneklappern herrschen. Aber ist der König, ist Gott hier ein so willkürlich strafendes Wesen, wie manche behaupten? Ich bin der Meinung, dass eher andersherum ein Schuh daraus wird. Der König in unserem Gleichnis ist kein willkürlicher Herrscher, sondern jemand, der das Handeln seiner Untergebenen ernst nimmt. Er wischt nicht über das Verhalten des Knechtes gegenüber seinen Kollegen hinweg mit einem: Ach, das hat der Kleine ja nicht so gemeint, was nicht weniger als eine Entmündigung dieses Menschen gleichkäme. Er nimmt es ernst und sagt: Wenn du, Knecht, dir das Gesetz meiner Gnade und Barmherzigkeit nicht gefallen lassen willst, dann will ich dich auch nicht darauf verpflichten. Dann passe ich mich deinem berechnenden, deinem selbstbezogenen und deinem gierigen Verhalten einfach an. Nicht indem ich willkürlich handle, sondern indem ich einfach nur dir den Spiegel über dein Tun vor Augen halte. Von einer brutalen Pädagogik eines richtenden Gottes, der Menschen nur eine einzige Chance gibt, kann ich in diesem Gleichnis nichts finden. Und der Verweis auf das Gericht, der mit dem letzten Vers ganz deutlich wird, lässt sich allein schon deshalb nicht weginterpretieren, weil er dafür im Matthäusevangelium viel zu häufig vorkommt. Vor allem lässt sich aber der Schluss des Gleichnisses nicht weginterpretieren, weil er nichts anderes sagt, als wir mit dem grundlegendsten Gebet unseres Glaubens in so manchem Gottesdienst und wahrscheinlich noch sehr viel häufiger zu Hause oder in anderen Situationen beten: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Liebe Gemeinde, unser Verhalten ist Folge des Handelns Gottes an uns, aber es ist auch wieder Voraussetzung für sein Handeln an uns. Unser Verhalten ist Folge des Handelns Gottes an uns, aber es ist auch immer wieder Voraussetzung für sein Handeln an uns. Wir können vergeben, weil wir Vergebung erfahren. Wir können lieben, weil wir geliebt werden. Wir können auf das verzichten, was uns zusteht, weil wir grundlos und umsonst geschenkt bekommen, was wir zum Leben brauchen. Und Gott sei Dank vieles von dem, was wir verdienen, eben nicht bekommen. Aber wenn Gottes Handeln an uns keine Folge hat, wenn es nicht wächst in dem, was wir sind und sagen und tun, dann ist es nicht Gott, der auf einmal wieder willkürlich zu anderen Mitteln des Handelns uns gegenüber greift, sondern dann sind wir es selber, die wir letztlich Gott in unsere Maßstäbe hineinzwingen. Nicht Willkür und Gericht predigt Jesus für mich mit diesem Gleichnis, sondern einzig gegen das, was Dietrich Bonhoeffer einmal zutreffend als billige Gnade bezeichnet hat. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderten Trost. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeit beglichen ist. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Heißt Liebe Gottes als christliche Gottesliebe. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und Nicht-Rechtfertigung des Sünders. So Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge, das ich einem jeden zum Lesen empfehle. Und mal ehrlich, welchen Sinn hätte das Gleichnis Jesu denn gehabt, wenn der König selbst am Ende noch einmal gesagt hätte: Macht nichts, du weißt es eben nicht besser, es ist nicht so schlimm. Das wäre in der Tat für mich billige Gnade, verschleuderte Liebe, Gnade, die nichts verändert und Liebe, die überhaupt nichts bewirkt. Eigentlich hatte Petrus nur eine kurze Frage gestellt. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? 7-mal übrigens die Zahl der Vollkommenheit der damaligen Zeit. Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und er erzählt ein Gleichnis. Ob Petrus nun schlauer war als vorher? Ob wir nun schlauer sind als vorher? Vergebung ist für mich etwas, das wir endlich mal in unserer eigenen Macht haben. Wir sind da nicht ohnmächtig. Es liegt etwas in meiner und in deiner Macht. Wir haben da die Macht darüber zu entscheiden, ob wir vergeben wollen oder nicht. Der Gott, dem wir gehören, dem wir glauben und dem wir bezeugen, ist der Gott der Vergebung. Vergebung kommt von ihm, von dem lebendigen Gott, der sich in Jesus offenbart hat und den die Bibel bezeugt. Gott ist ein Gott der Vergebung. Es ist sein Wille, seine Idee, seine Entscheidung, die gilt. Er hat sich darauf festgelegt. Die Vergebung Gottes für die Menschen wurde endgültig vollzogen am Kreuz von Golgatha. Seitdem steht fest, dass es nichts gibt, was den Menschen vor Gott anklagen kann, wenn der Mensch diese Vergebung annimmt. Die Vergebung Gottes ist grenzenlos, bedingungslos und kostenlos. Aber sie ist nicht vorbehaltlos. Gott hat es sich vorbehalten, dass seine Vergebung angenommen werden muss. Sie wird nicht übergestülpt oder aufgezwängt oder verordnet. Vergebung ist ein Geschenk Gottes und Geschenke, die müssen halt angenommen werden oder eben nicht. Und wenn wir es annehmen, verändert die Vergebung Gottes unser Leben als Menschen. Wie ist diese Vergebung zu verstehen, die Gott von uns erwartet? Ich denke, da gibt es häufig ein falsches Verständnis von Vergebung. Wir sollten uns ganz klar darüber sein, dass Vergebung kein Akt der Gerechtigkeit ist und dass Vergebung nicht die Rechtfertigung von Schuld ist. Unrecht ist und bleibt Unrecht. Unrecht wird durch Vergebung nicht gut geheißen. Und Unrecht ist auch in Gottes Augen Unrecht. Und schließlich sollten wir uns Klarheit darüber verschaffen, was eigentlich geschieht, wenn wir nicht vergeben oder wenn wir nicht vergeben können. Wer ist denn dann eigentlich der Geschädigte? Verletzungen, die uns zugefügt worden sind, verursachen Schmerzen, ganz besonders, wenn Menschen aus unserem familiären, sozialen oder gar gemeindlichen Umfeld die Täter sind. Das ist verständlich und auch zu erwarten, und wir verstehen dann in diesem Falle meist die Welt nicht mehr. Aber hast du dich schon einmal gefragt, wen es eigentlich schmerzt, wenn du nicht bereit bist zu vergeben? Manchmal weiß ein Übeltäter nicht einmal, dass er dich verletzt hat. Und wenn er es weiß, dann kann es natürlich auch sein, dass es ihn nicht kümmert oder dass es ihm sogar völlig egal ist. Das heißt, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, erkennen wir, dass wir uns letztendlich selbst Schaden zufügen, wenn wir nicht vergeben. Wenn ich nicht vergebe, heißt das, ich binde mich an einen Menschen, der an mir schuldig geworden ist. Es verhält sich dann so, als ob man sich regelrecht an den Menschen kettet und sich wundert, warum jede der Bewegungen schmerzt. Denn die Wunden, die uns geschlagen wurden, brechen durch die Bewegungen immer wieder neu auf, und das tut weh, das schmerzt und hinterlässt natürlich seine Spuren. Wenn wir aber Vergebung als einen Auftrag verstehen und Gott uns Vergebung zumutet, kann das nach meinem Verständnis nicht unmöglich sein. Gott ist für das Unmögliche zuständig, nicht wir. Deshalb mutet er uns nichts Unmögliches zu. Wir können Vergebung leben und praktizieren. Aber ihr Lieben, es gibt ja auch noch die Gefühle. Ich fühle mich nicht nach Vergebung. Und da bin ich wieder bei einem Missverständnis. Einen Auftrag zu erledigen ist nicht unbedingt ein Akt des Gefühls. Deshalb ist Vergebung für mich keine Gefühlsangelegenheit. Gefühle und Vergebung sind für mich in sich eigentlich ein Widerspruch. Geben wir unseren Gefühlen nach, wären wir wahrscheinlich nie bereit, in der einen oder anderen Situation zu vergeben. Vergebung kann deshalb unserer verletzten Seele auch mal total gegen den Strich gehen. Aber sie kann praktiziert werden, wenn wir Folgendes beachten. Vergebung heißt nicht, dass ich mit dem Unrecht einverstanden bin. Unrecht ist auch in Gottes Augen Unrecht. Vergebung heißt, ich gewähre dem, der an mir schuldig geworden ist, Gnade. Vergebung ist keine Gefühlsangelegenheit, sondern eine Antwort und damit Annahme der Vergebung Gottes uns gegenüber. Wenn wir selbst nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, dann verlieren wir dadurch meiner Meinung nach auch unseren Freispruch. Vergebung kann also auch gecancelt werden. Vergebung kann aufgehoben werden. Das ist für mich die klare Lehre aus diesem Gleichnis. Und das lehrt uns Jesus ja auch in der Bergpredigt. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und dem Vater unser beten wir es auch. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich habe mich bei der Arbeit an dieser Predigt gefragt, ob ein Christ wieder verloren gehen kann. Die biblischen Aussagen zur Heilsgewissheit sagen nein, denn ein wiedergeborener Christ wird sich nicht so verhalten wie der Knecht in unserem Gleichnis. Dieses Gleichnis aber führt uns einen Fall vor, bei dem ein Knecht doch verloren gehen kann. Wie ist es also möglich? Die Logik ist für mich dort sehr einfach. Wenn wir dem anderen nicht vergeben, bleiben wir daraufhin auf unserer eigenen Schuld sitzen. Mit unvergebener Schuld aber ist uns das Himmelreich verschlossen. Dann bleibt uns nur noch die Alternative übrig, und das ist die Verlorenheit, da wo Heulen und Zähneknappern herrschen. Im Gleichnis wird das ja ganz nett ausgedrückt, und sein Herr überantwortete ihn den Peinigern. Das ist nichts anderes als ein Hinweis auf die Verlorenheit. Und auch im Matthäusevangelium im 7. Kapitel im Vers 21 sagt Jesus, dass nicht alle, die sich als gläubig ansehen, das Himmelreich sehen werden. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun werden. Vergebung erhält nur, wer selbst auch vergibt. Dieser Knecht im Gleichnis kann für mich zu denen gerechnet werden, die zwar Herr, Herr gerufen haben, aber durch ihre Unbarmherzigkeit im krassen Gegensatz zum Willen Gottes lebten. Und das Gleichnis endet mit Vers 35, wo es heißt, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder und seiner Schwester. Daher lade ich euch ein, am Ende der Predigt, beim anschließenden Lied und im offenen Teil drei Dinge in eurem Leben zu prüfen. Erstens, wenn du noch nie bei dem König Jesus warst, um alle Schuld des Lebens abzuladen, dann lass dich einladen und komme zu ihm. Er ist bereit, dir jede Sünde zu vergeben. Wenn du schuldenfrei geworden bist und den König in dein Herz aufgenommen hast, bist du Eigentümer des Himmels geworden. Dann gehe hin und vergib auch deinen Schuldnern. Und zweitens, wenn du sagst, ich bin Christ, aber ich kann dem einen oder anderen nicht vergeben, dann lebst du ziemlich gefährlich. Vergib deinen Schuldigern, dass es dir nicht so ergeht wie dem Knecht in unserem Gleichnis. Und drittens, wir können mit all dem, was uns Unrecht erscheint, zum König kommen. Was auch immer dich ärgert oder aufregt, berichte es dem König. Er gewährt uns jederzeit eine Privataudienz. Und es geht ja nicht darum, anzuklagen. Dazu haben wir überhaupt kein Recht. Vergeben heißt dem Wortsinn nach, alles an Gott zu vergeben, was mich belastet. Ich vergebe, um etwas loszuwerden. Ich gebe Gott meinen Groll, meine Ablehnung, meine negativen und meine richtenden Gedanken. Ich vergebe das alles an Gott und empfange dafür inneren Frieden. Und dieser Friede, der Friede Gottes und die Vergebung Gottes, die höher sind als alles, was wir begreifen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.